Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!
Wir sind das Volk!
Das Volk der DDR hat mit seiner friedlichen Revolution die Mauer vor 25 Jahren überwunden. Welchen Anteil am Fall der Mauer hatte die Rockmusik? Dieser Frage geht der Kramladen von und mit Volker Rebell in dieser Stunde nach. Den Soundtrack zum Mauerfall lieferten Musiker aus Ost und West. Doch der Wind of Change, der vor 25 Jahren die Wende beflügelte und letztlich zum Fall der Mauer führte, war ein Ostwind. Nicht zuletzt dank Gorbatschows Glasnost und Perestroika-Reformen. Doch schon in den 60er und 70er Jahren begann in der Jugendkultur der DDR eine mehr oder minder offene Protesthaltung und Distanz zur Obrigkeit sich allmählich auszubilden. Deshalb soll in dieser Stunde das Augenmerk auf die Entwicklung in der Rockszene der DDR gerichtet werden. Und dabei vor allem auf die These, dass die wachsende oppositionelle Haltung in der Jugendkultur der DDR durch die zunehmend kritischen Lieder der DDR-Rockgruppen erheblich befördert wurde, dass also die mehr oder weniger direkt formulierten aufmüpfigen Songtexte und die emotionalisierende Kraft der Musik eine starke Schubwirkung ausübte auf den Freiheitsdrang der jungen Leute in der DDR. Die Kraft der selbstbewusst vorgetragenen aufmüpfigen Lieder hatte ihren Anteil am Untergang der DDR. Diese kritischen Lieder gelten als der Soundtrack zum Mauerfall. Die Mauer, so heißt ein Rocksong, den Thomas Schoppe, der Sänger der DDR-Gruppe Renf, 2006 geschrieben und veröffentlicht hat. Erzählt wird die Geschichte von einem Liebespaar in der DDR, dessen Beziehung durch die Mauer scheitern muss. In Traumsequenzen wird die gemeinsame Flucht geplant, aber auch der Tod an der Mauer heraufbeschworen. Wie die Geschichte der beiden tatsächlich ausgeht, das bleibt offen.
Ach Mädchen, ich träum noch immer von dir und von der Zeit, als die Mauer in Berlin noch stand. Und wir Hand in Hand sahen nach Westen hinüber, stumm wie die Kiefern auf märkischem Sand. Doch als ich dich fragte, bist du denn dafür, dass diese Mauer dort steht zwischen Ost und West, liefst du weg ohne ein Wort und ich sah dich nie wieder und wusste lange nicht, was aus dir geworden ist. Ach, wo bist du geblieben, Mädchen aus Berlin? Hab dir nochmal geschrieben, lass uns zusammen gehen. An dem Tag wär ich König und du Königin in der Stadt der Alliierten im Westen von Berlin.
Die Mauer hat hier ein musikalisches Denkmal gefunden in diesem Rocksong Die Mauer von Thomas Schoppe, 2006 geschrieben und veröffentlicht. Er war in Leipzig aufgewachsen und stieg 1970 als Sänger und Songschreiber bei der Klaus-Renft-Kombo ein, die sich später nur noch Renft nannte und eine der unbequemeren DDR-Gruppen war. Entsprechend verhängte die DDR-Obrigkeit 1975 ein Auftrittsverbot. Nach Unterzeichnung der Protestresolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 wurden die Renft-Musiker zunehmend drangsaliert und Thomas Schoppe und Klaus Renft übersiedelten nach West-Berlin. Erst nach der Wende konnte es für die Gruppe Renft auch in Ostdeutschland musikalisch wieder weitergehen. Die Renft-Kombo hatte schon zu DDR-Zeiten kaum verklausuliert von der, allerdings gescheiterten, Republikflucht in der Rockballade vom kleinen Otto gesungen. Ein anderer Songtext handelte von der Flut, die Tausende fortgerissen habe an einen Zufluchtsort. Und im Lied Wandersmann von 1973 heißt es: Alles ist im Fließen, alles ist im Gehen. Sterne rasen, auch wenn wir sie stehen sehen. Wandersmann, komm gut an, geh nicht zurück, geh. Wer mit dem Wandersmann gemeint war, der gut ankommen und nicht zurückgehen soll, und von welcher Flut da die Rede ist, die Tausende fortgerissen habe, das hat damals jeder in der DDR verstanden.
Voll von Sehnsucht. So ist es tausende Wort an einem Zufluchtsort. Nur weil irgendwann ein Regen kam, der tausendfach das Bitte war, das den Himmel
Wandersmann, komm gut an, geh nicht zurück, geh. Schon 1973 hatte die Gruppe Renft diese unverhohlene Aufforderung zur Republikflucht gesungen. Viele wollten gehen, durften aber nicht oder konnten nicht. Viele haben den Fluchtversuch mit dem Leben bezahlt oder, wenn sie erwischt wurden, mit langjähriger Haftstrafe. Und einige, rund 170 DDR-Bürger, meist unbequeme Künstler, wurden aus der DDR regelrecht rausgeschmissen. Der erste und wohl auch prominenteste Künstler, der ausgebürgert wurde, war Wolf Biermann. Sein Wohnzimmer in der Ostberliner Chausseestraße war für viele Jahre der einzige Ort in der DDR, wo Biermann live zu hören war. Nur wenige Besucher durfte er empfangen. Die SED-Obrigkeit hatte 1965 ein absolutes Auftritts- und Publikationsverbot über ihn verhängt. Zwei Jahre zuvor hatte man ihn aus der Partei ausgeschlossen. Mit seinen kritischen Liedern, mit seiner oppositionellen Haltung, war er schon sehr früh mit der Parteibürokratie in Konflikt geraten. 1953 war der in Hamburg geborene Werftarbeitersohn als 17-Jähriger in die DDR übergesiedelt. Sein Vater war 1942 als Kommunist und Jude von den Nazis in Auschwitz umgebracht worden. Der Arbeiter- und Bauernstaat erschien dem jungen Biermann als das bessere Deutschland. Er studierte in Ost-Berlin, war Regieassistent am Berliner Ensemble, lernte von Bert Brecht und Hans Eisler, seinem musikalischen Ziehvater. 1962 prägte er in Anlehnung an Brechts Wort vom Stückeschreiber den Begriff Liedermacher und trat bis 1965 öffentlich auf mit eigenen Liedern und Gedichten, nicht nur in der DDR, sondern auch in Westdeutschland, so zum Beispiel an Ostern 1965 bei der Abschlusskundgebung des Ostermarschs in Frankfurt am Main. Im darauffolgenden Dezember 1965 wurde Biermann auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED offiziell als, Zitat, Kettenhund der Reaktion diffamiert, der sich mit den Mördern seines Vaters verbündet habe. Das Ministerium für Staatssicherheit entwickelte daraufhin einen 20-Punkte-Plan zur, wörtliches Zitat, Zersetzung seiner Person. Im November 1976, nach 11 Jahren Berufsverbot, erhielt Biermann ein Ausreise- und Wiedereinreisevisum für einen Auftritt in der Bundesrepublik. Sein erstes Konzert in Köln vor 7000 Menschen wurde zum Vorwand genommen, ihm die Staatsbürgerschaft der DDR abzuerkennen. 3 Tage nach dem Kölner Konzert verkündete das SED-Organ Neues Deutschland offiziell, dass Biermann das Recht auf weiteren Aufenthalt in der DDR entzogen worden sei. Die sich anschließende Protestbewegung in der DDR und in der Bundesrepublik gegen die Ausbürgerung von Biermann war riesig groß. Es gab eine breite Solidarität von Schriftstellern, Musikern und Künstlern aller Sparten. In der DDR führte der Protest zu weiteren Zwangsmaßnahmen, Verhaftungen, Verhören, Hausdurchsuchungen und Ausbürgerungen. Zur Feierstunde am 7. November 2014 im Bundestag aus Anlass des Mauerfalls vor 25 Jahren hatte der Bundestagspräsident Norbert Lammert Wolf Biermann eingeladen. Biermann attackierte und beschimpfte die Linken als Drachenbrut und elenden Rest dessen, was zum Glück überwunden sei. Seine Verbitterung muss man verstehen nach dem, was ihm in der DDR angetan worden war. Noch 2007 lehnte die damalige Linkspartei PDS den Antrag ab, Wolf Biermann zum Ehrenbürger der Stadt Berlin zu ernennen. Die Ehrenbürgerschaft erhielt Biermann dann doch noch mit den Stimmen der SPD, CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Nach Biermanns Meinung sitzen im Bundestag noch immer etliche Wendehälse, die nur das Etikett von SED zu PDS zu Die Linke umetikettiert hätten. Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus seinem Bundestagsauftritt und seinem berühmten Lied Ermutigung.
Ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne, dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Aber das kann ich ja nicht liefern. Mein Beruf war doch Drachentöter.
Ich kann Ihnen auch, Herr Biermann, mit einem Hinweis auf unsere Geschäftsordnung helfen.
Boah.
Sobald Sie für den Deutschen Bundestag kandidieren und gewählt werden, dürfen Sie hier auch reden. Heute sind Sie zum Singen eingeladen.
Ja, aber natürlich habe ich mir in der DDR das Reden nicht abgewöhnt und das werde ich hier schon gar nicht tun. Ein Drachentöter kann nicht mit großer Gebärde die Reste der Drachenbrut tapfer niederschlagen. Die sind geschlagen. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich.
Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen Sie Bescheid. Dann wissen Sie Bescheid.
Zum Schluss war gerade noch ein Ausschnitt aus Wolf Biermanns Originalaufnahme aus dem Jahre 1974 und der LP A Ja zu hören. Das Lied Ermutigung gehört wohl zu den berühmtesten Liedern von Wolf Biermann. Als Gedicht erschien der Liedtext bereits 1968 im Gedichtband mit Marx- und Engelszungen. Biermann widmete das Gedicht seinem Freund, dem Lyriker Peter Huchel, der damals von der Stasi überwacht und isoliert wurde. Auch die DDR-Gruppe Renft veröffentlichte ein Lied mit dem Titel Ermutigung, das 1974 im zweiten und letzten in der DDR erlaubten Renft-Album erschien. In der Schlusszeile heißt es: Schließ auf die Tür aus Stahl. Die Tür, die in den Frühling führt. Und jeder wusste damals in der DDR, dass Frühling für Freiheit stand. Und die Metapher von der Tür aus Stahl sprach für sich selbst. In den Renft-Konzerten nach der Wende sang Renft-Sänger Thomas Schoppe den Text, wie er schon 1974, als das Lied entstand, gemeint war. Schließ auf die Tür, die in die Freiheit führt.
schließ auf die Tür aufs Stall. Die Tür, die in den Frühling führt. 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 Die Tür, die in den Frühling führt.
Zum Schluss war ein Ausschnitt aus einem Live-Konzert der Gruppe Renft von 2010 zu hören. Schließ auf die Tür, die in den Frühling, richtiger, die in die Freiheit führt. An dieser Tür rüttelten viele DDR-Musiker. An einem Dietrich, einem Nachschlüssel, bastelten und feilten im Grunde alle Rockgruppen der DDR mit ihren Liedern. Welche gesellschaftliche Bedeutung die emotionalisierende Kraft von Popmusik haben kann, das hat man in der DDR schon früh erkannt und reagierte mit Verboten. Ist das denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, sollten wir doch Schluss machen. Dieser Ausspruch des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED 1965 und das darauf folgende Verbot von Rockmusik als Unkultur des Westens war der erste Sargnagel für den Untergang des DDR-Regimes. Denn die angloamerikanische Popularmusik hatte die Jugendkulturen weltweit erfasst und ließ sich auch in der DDR nicht unterdrücken, beziehungsweise nur mit der Folge eines wachsenden Widerstandes. Nur zur Erinnerung, aber ohne hier falsche Vergleiche herstellen zu wollen, die Nazis hatten 1935 den Jazz in Deutschland verboten, und zwar mit einer, Zitat, Anordnung über unerwünschte und schädliche Musik und zum Schutz des musikalischen Kulturgutes. 1949 geriet der Jazz in der DDR unter ideologischen Druck. In einer Erklärung des DDR-Verbandes deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler wurde, Zitat, der dekadente westliche spätimperialistische Charakter des Jazz angeprangert. In der DDR-Zeitschrift Musik und Gesellschaft von 1955 wurde der Jazz dargestellt als, Zitat, korrupte, primitive, schlüpfrig-erotische Verfallserscheinung, ein der Jugend schadendes Rausch- und Giftmittel. Viele bedeutende Jazzmusiker verließen in der Folgezeit das Land. Die Ablehnung des Jazz in der DDR wurde von der Kulturbürokratie erst Ende der 60er Jahre aufgegeben. Der Beatmusik erging es damals ähnlich. Nachdem es bei einem Konzert der Rolling Stones auf der Westberliner Waldbühne im September 1965 Ausschreitungen und Krawalle von Jugendlichen gegeben hatte, änderte sich die Haltung der DDR-Obrigkeit zur Beatbewegung, die sie zuvor mehr oder weniger geduldet hatte, grundlegend. Die DDR-Regierung verbot kurzerhand jegliche Form der westlichen Beatmusik. Damit waren auch die Auftritte und letztlich sogar die Existenz aller DDR-Beatgruppen verboten. Davon betroffen waren damals zum Beispiel alleine in Leipzig 58 offiziell registrierte Beatbands. Als Reaktion auf das Verbot veranstalteten junge Leute am 31. Oktober 1965 die Leipziger Beat-Demo, die auch Beat-Krawalle oder Beat-Aufstand genannt wurden. Die Staatssicherheit und die Volkspolizei schritten sofort ein und lösten die Beat-Demo gewaltsam auf. 264 der rund 2500 Demonstranten wurden festgenommen, rund 100 von ihnen zu 6-wöchiger Zwangsarbeit verurteilt. Nach dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 in Berlin war die Leipziger Beat-Demo die größte nicht genehmigte Demonstration in der DDR zum damaligen Zeitpunkt. Die DDR-Machthaber führten danach den Begriff des Rauditums als Straftatbestand ein und gingen hart gegen Jugendliche vor, die als Gammler, Langhaarige, Verwahrloste und Herumlungernde bezeichnet wurden. Derlei Formulierungen kannte man allerdings auch genauso von westdeutschen Politikern wie Franz Josef Strauß und Co. Die FDJ der DDR veranstaltete Aktionen, in denen FDJler ihren langhaarigen Klassenkameraden die Haare abschnitten. Anlässlich der Tagung des Zentralkomitees der SED im Dezember 1965 begründete der spätere Staatschef Erich Honecker in seinem Tagungsbeitrag das Vorgehen gegen die Anhänger des Beat folgendermaßen. Zitat: Der Gegner nutzt diese Art Musik aus, um durch die Übersteigerung der Beat-Rhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schändliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt. Entschieden und systematisch müssen die dekadenten Züge bekämpft werden, die im Westen in letzter Zeit die Oberhand gewannen und auch bei uns Einfluss fanden. Daraus entstand eine hektische, aufpeitschende Musik, die die moralische Zersetzung der Jugend begünstigt. Zitat Ende. Ende der 60er Jahre setzte dann ein Umschwung in der DDR ein. Die Pop- und Rockmusik wurde wohlwollend genehmigt, allerdings nicht die dekadente westliche Version, sondern eine dem Wohle und Aufbau des Arbeiter- und Bauernstaates verpflichtete sozialistische Spielart, die deutschsprachig zu sein hatte und eine gehobene musikalische Form zu wahren hatte. Die Musik und vor allem die Texte mussten von einer Kommission geprüft und genehmigt werden. Offiziell abgesegnet wurde zum Beispiel das Lied »Hey John« von der populären DDR-Band Pudis. Es erschien 1981 und handelte von John Lennon, der im Dezember 1980 erschossen worden war und der wegen seines politischen Engagements in den frühen 70er Jahren und wegen seiner Friedenslieder »Give Peace a Chance« und »Imagine« auch von den DDR-Oberen wohl gelitten war. Der Liedtext der Pudis hatte neben der Würdigung des ermordeten John Lennon noch eine zweite Ebene, eine Botschaft an die jungen Leute in der DDR. Eine Botschaft, die zwischen den Zeilen zu lesen war. Meine Haare trug ich ganz genau wie du. Du wecktest in mir Dinge, die mir neu und fremd, Sehnsucht, die ich nie gekannt. In meinen Träumen wollte ich damals sein wie du. Wie du wollte ich im Leben stehen. Ich sehe dein Bild vor mir, das schweigend von dir spricht. Hey John, Lieder schweigen nicht.
Bilder schmückt in meine Wand. Hey John, darauf dein Name stand. Und meine Haare trug ich ganz genau wie du. Was du zu hören, hör dich zu. Du wecktest in Dinge, die mir neu und fremd, Sehnsucht, die ich nie gekannt. Sehe dein Bild vor mir, das schweigend von dir spricht. Hey John, Lieder schweigen nicht.
Bei diesem Lied der Pudis von 1981 hört man die starke Orientierung an westlicher Popmusik, nicht nur im Textthema, sondern auch in der Musik. 12-mal wurden die Pudis von der DDR-Jugendzeitschrift Neues Leben zur beliebtesten Rockband in der DDR gewählt. Auch wenn die Pudis ihren Frieden mit dem DDR-Regime gemacht hatten und als Kulturbotschafter der DDR Konzerte in Westdeutschland und sogar in den USA geben durften, konnte man aus ihren Liedtexten zumindest unterschwellig angedeutete Kritik an den bestehenden Verhältnissen heraushören. Ihr Lied »Denke ich an Deutschland« von 1984, in dem die deutsche Teilung angesprochen wird, verstanden viele als die heimliche Hymne der DDR. Das 1989 veröffentlichte Pudis-Album »Neue Helden« enthielt vorsichtig kritisch formulierte Wende-Lyrik. Andere DDR-Bands waren da schon konkreter geworden. »Die alten Männer, die haben Zeit, die neue Welle treibt sie nicht raus.« Dies sind Zeilen aus dem Songtext »Die alten Männer« von der DDR-Rockgruppe Silly aus dem Jahre 1985. Jeder wusste damals, dass mit den alten Männern die Führungsriege im Politbüro gemeint war und dass die alten Männer Johann Strauß lieben, während ihre Enkel im neuen Sound zucken, wie es im Text heißt, verdeutlichte die riesige Kluft, die sich zwischen den alten Männern der DDR-Obrigkeit und der Jugend aufgetan hatte. Eine Kluft, die es im Westen natürlich zwischen den Generationen genauso gab. Aber der Text von Silly beschwört eine Angst herauf, dass die alten Männer zu Zwangsmaßnahmen greifen könnten. In der Schlussstrophe heißt es über die alten Männer: Wenn's an der Zeit ist, packen sie aus, dann tanzen alle nach Johann Strauss. Was es mit dem Johann Strauss-Walzer in diesem Zusammenhang auf sich hat, wird klar, wenn man sich an ein scheinbar liberales Dekret des Politbüro erinnert. Niemandem fällt ein, der Jugend vorzuschreiben, sie solle ihre Gefühle und Stimmungen beim Tanzen nur im Walzer- oder Tango-Rhythmus ausdrücken. Welchen Takt die Jugend wählt, ist ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll. Zitat Ende. Bei dieser Formulierung »Niemand fällt ein« kommt einem unwillkürlich der berühmte Ulbricht-Satz ins Gedächtnis: »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.« Auch das im Silly-Song »Tausend Augen« niemand anders als die Stasi gemeint sein konnte, war allen damals klar. Hier sind die beiden genannten Lieder kurz angespielt, die alten Männer und tausend Augen.
Die alten Männer, die haben Zeit. Mit einer Molle reichen sie weit. Die neue reiten sie nicht raus, sie warten eben auf Johann Strauß. Die alten Männer tanzen nicht mehr, doch in den Seelen schweben sie sehr. Tanzen alle nach Johann Strauß.
Tausend Augen hinter der Tapete. Tausend Augen im Gestühl der Stadt. Tausend Augen blank.
Natürlich war die Sehnsucht nach der Ferne, nach fremden Ländern, ein großes Thema in der DDR. Es gab ja keine Reisefreiheit. Die Träume vom Reisen in unerreichbare Länder außerhalb des Eisernen Vorhangs waren natürlich auch Thema in den Liedern der DDR-Bands. Und auch bei Texten zu diesem Thema griff die Zensurbehörde ein. 1985 veröffentlichte die DDR-Gruppe Silly ihren Song »Zwischen unbefahrenen Gleisen«, dessen Schlussstrophe der Zensur zum Opfer fiel. Diese im Grunde harmlose Strophe schien aber insofern gefährlich zu sein, weil sie eine wachsende Ungeduld thematisierte und womöglich noch schüren konnte. Die gestrichene Schlussstrophe lautet: Zwischen unbefahrenen Gleisen geht ein anderer Verkehr und die Märchen übers Reisen werden mit den Jahren mehr. Der DDR-Rockkenner Bernd Gürtler schrieb in einem Artikel über die DDR-Zensur, Zitat: Die Kontrollwut staatlicher Instanzen in Sachen Rock-Songtexte trieb äußerst bizarre Blüten. Der dazu befragte Musikwissenschaftler Peter Wicke sagte, Zitat: Wo gibt's das schon, dass das Staatsoberhaupt Rocktexte absegnet und dann auf so einem Text von Silly drunter steht, einverstanden E.H. für Erich Honecke? Unbeanstandet blieb aus dem gleichen Silly-Album Liebeswalzer von 1985 der Song Die Ferne, indem es heißt: Ich gehe so gerne in die Ferne, sie lockt mich immer zu. Die Ferne ist ein schöner Ort, doch wenn ich da bin, ist sie fort. Die Ferne ist, wo ich nicht bin. Ich geh und geh und komm nicht hin.
Sie.
Der Text dieses Songs, Die Ferne von Silly, wurde von Werner Karma geschrieben, neben Kurt Demmler, einer der wichtigsten Textschreiber für DDR-Rockgruppen. Denn es herrschte ja eine strikte Arbeitsteilung. DDR-Bands bekamen nur eine Chance, öffentliche Konzerte geben zu dürfen, Schallplatten aufzunehmen und im Rundfunk aufzutreten und gespielt zu werden, wenn sie sich ihre Liedtexte von professionellen und linientreuen Textdichtern schreiben ließen. Mit dieser Auflage wollte die DDR-Obrigkeit sicherstellen, dass nur Lieder verbreitet würden, die keine aufmüpfigen oder gar regimekritischen Botschaften verbreiteten. Eine besondere Textqualität war durch die professionellen Schreiber garantiert, aber nicht die gewünschte politische Unbedenklichkeit. Denn einige dieser externen Textautoren begannen zunehmend mehrdeutige Texte zu schreiben und ihre eigene Kritik am System in Metaphern und Umschreibungen zu verstecken. Im Februar 1989 erschien das Silly-Album Februar, für das der DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann einige Liedtexte schrieb. Der Silly-Musiker Uwe Hasbecker sagte über das Album in einem Interview: Es wird von den Fans im Osten oft als Soundtrack zur Wende bezeichnet. Es sind eben viele doppeldeutige oder auch eindeutige Sachen drauf. Verlorene Kinder, SOS und Es geht ein Gespenst in der Mitropa um. Schauen wir uns die genannten Liedtexte kurz an. Im Song Verlorene Kinder heißt es: In die warmen Länder würden sie gerne fliehen, die verlorenen Kinder in den Straßen von Berlin. Zu den alten Linden, die nur in der Ferne blühen, die sie nicht mehr finden in den Straßen von Berlin. Und im Songtext SOS wird es wirklich sehr konkret. Immer noch glaubt der Mann im Ausguck, einen Silberstreif zu sehen. Immer noch findet sich keiner, der ausspuckt. Und keiner darf beim Kompass stehen. Immer noch brennt bis früh um vier in der Heizerkajüte das Licht. Immer noch haben wir den Schlüssel von der Waffenkammer nicht. Wenn das kein Aufruf zur Meuterei gewesen ist. Und schließlich heißt es im Song, ein Gespenst geht um, in einer Mischung aus Resignation und Wut. Es geht ein Gespenst in der Mitropa um. Es spukt auf dem Friedhof der Träume. Es geht ein Gespenst in der Mitropa um. Es grünen die scheintoten Bäume. Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Der liebe Gott hat sich lange verpisst, weil für ihn hier nicht mehr zu machen ist. Auch diese Lieder von Silly, die im März 1989 in der DDR erschienen, sollen hier kurz angespielt werden. Das waren nochmals Songausschnitte der DDR-Gruppe Silly aus dem hochprofessionell produzierten, hörenswerten Album Februar, veröffentlicht im März 1989, als es in der DDR-Bevölkerung unüberhörbar zu brodeln begann. Die Songtexte von Silly haben diese Stimmung transportiert und unterstützt. In diesen Ausschnitten war nochmals die großartige Silly-Sängerin Tamara Danz zu hören, die zu den ausdrucksstärksten und vokaltechnisch besten Sängerinnen zu zählen ist, die die gesamtdeutsche Popszene je hervorgebracht hat. Tamara Danz starb 1996 an Brustkrebs. Im Silly-Album Februar, das entsprechend auch im Februar 1989 erscheinen sollte, doch erst einen Monat später zur Veröffentlichung freigegeben wurde, findet sich auch der Song Traumteufel, dessen Text scheinbar den Abgang des gesundheitlich angeschlagenen Erich Honecker und die Intronisation seines Nachfolgers Egon Krenz voraussah und sarkastisch aufs Korn nahm. Im Text heißt es: Ich hab geträumt, dass der Kaiser lange tot ist. Nur sein Double sitzt noch auf dem Thron. Der sieht gut aus, obwohl er ein Idiot ist und spielt so gerne mit dem roten Telefon. Für DDR-Verhältnisse war das alles mehr als starker Tobak. Doch die Staatssicherheit hatte zu diesem Zeitpunkt ganz andere Sorgen mit dem wachsenden Unmut in der Bevölkerung, dem Beginn von Demonstrationen und der stark zunehmenden Republikflucht. Im Sommer 1989 begann die Massenflucht. Die Bewegung der Montagsdemonstrationen verbreitete sich ab dem September 1989 von Leipzig aus und führte zur friedlichen Revolution in der DDR im Herbst 1989. Der Anteil der Künstler in der DDR an dieser Entwicklung und speziell die Einflussnahme kritischer Pop- und Rockmusiker auf die DDR-Jugend darf nicht unterschätzt werden. Die meist versteckt kritischen und aufmüpfigen Songtexte vieler DDR-Rockgruppen schon in den 70er und frühen 80er Jahren wirkten wie stete Tropfen in der Aushöhlung des Respekts vor der DDR-Obrigkeit. Sie formulierten die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, auch die Hoffnung auf ein freieres, besseres Leben und hatten insofern ihren nicht zu unterschätzenden Anteil an den gesellschaftlichen Veränderungen, die zum Untergang der DDR führten. Um in der Stoffsammlung von DDR-Liedern, die mehr oder minder oft kritisch Stellung bezogen, fortzufahren, hier noch drei weitere Beispiele aus der sich zuspitzenden Umbruchsphase ab Mitte der 80er Jahre. Im Text des Liedes Hans Negativ der DDR-Gruppe Pankow aus ihrem Album Hans im Glück, aufgenommen 1984, veröffentlicht im Jahre 1985, heißt es erstaunlich konkret und unmissverständlich: Die Luft ist vergiftet, die Gewässer vermistet, das Land ausgesaugt, von Geiern beklaut, vom Hunger geplagt, von Krankheit zernagt. Ohne Rast, ohne Ruh geht's dem Untergang zu. Städte veröden, die Leute verblöden, durch die Arbeit zerhackt, in Familien versackt, im Konsum ertrunken, ins Fernsehen versunken. Ohne Rast, ohne Ruh geht's dem Untergang zu. Alles Scheiße, ob in Nord, Ost, Süd oder West, immer nur Horror und geistige Pest.
Vergiftet, die Gewässer vermistet, das Land ausgesaugt, von Geiern beklaut, vom Hunger geplagt, von Krankheit zernagt, ohne Rast ohne Ruhe geht's im Untergang zu. Städte verödelt, die Leute verblödeln, durch die Arbeit zerhackt, in Familien versackt, im Konsum ertrunken, ins Fernsehen versunken. Ohne Rast, ohne Ruhe geht's im Untergang zu. Alles Scheiße, ob in Nord, Ost, Süd oder West, immer noch Horror und geistige Pest.
Dass dieser systemkritische Text 1985 durch die DDR-Zensur ging, grenzt schon fast an ein Wunder. Der Trick zu behaupten, es sei ein kapitalistisches Land gemeint, hat offenbar funktioniert. Norbert Leisegang, Sänger der zu DDR-Zeiten als unangepasst geltenden Band Keimzeit, schrieb 1986 das Lied Irrenhaus. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament, selber schuld dran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Nicht nur wegen dieses Songs wurde der Band Keimzeit die Spielerlaubnis durch die staatliche Künstlerorganisation entzogen. In der Umbruchzeit der Wende sprach dieses Lied vielen aus der Seele. Mit dem Lied Irrenhaus, das auf Platte erst 1990 erscheinen konnte, lieferten auch Keimzeit einen Themensong für den Soundtrack zum Mauerfall.
Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht. Du erinnerst mich an diesen Zeitungsburschen aus Boston oder New York, der sagte, lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mir irgendwas borg. Im Film haben die immer Fortuna parat. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen und dann weggejagt. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament.
Die Zeichen der Zeit hatten natürlich auch die etablierten Rockbands der DDR erkannt, die allmählich und schleichend den Rückhalt bei den kritisch eingestellten jungen Leuten in der DDR drohten zu verlieren. Ostrock, das war der Stempel, der das Bild von der Rockmusik in der DDR prägte, verbunden mit den Namen Pudis, Karat, City, Karussell, Elektra oder Silly. Alles etablierte Bands, die sich trotz kritischer Vorbehalte mit dem System der DDR arrangiert hatten und recht gut mit und von ihrer Musik im Arbeiter- und Bauernstaat leben konnten und sogar einige Privilegien genossen. Doch ein großer Teil des Rockpublikums in der DDR hatte sich im Protestjahr 1989 längst von diesen etablierten Bands abgewandt. Bei vielen kritisch eingestellten jungen Leuten hatten diese angepassten und vom autoritären System gehätschelten Bands ihre Glaubwürdigkeit verloren und konnten weder textlich noch musikalisch das Lebensgefühl der ungeduldigen Jugend noch treffen. Zu brav war die Musik, zu sehr wurde Kritik zwischen den Zeilen versteckt. Im September 1989 veröffentlichten die alten etablierten DDR-Bands ihre Resolution von Rockmusikern und Liedermachern zur inneren Situation und zum Aufruf des neuen Forums, was von Beobachtern als ein letzter Versuch gewertet wurde, nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Den Soundtrack zum Untergang der DDR spielten aber andere, die sogenannten anderen Bands. Zu diesen subkulturellen anderen Bands gehörte unter anderem die Ostberliner Punkrockgruppe Herbst in Peking. Mit ihrem Song Bakschisch-Republik schrieb die Band eine alternative Hymne der Wendezeit für die Subkultur der DDR. Noch im Juli 1989 mit einem Auftrittsverbot belegt, weil sie mit einer Schweigeminute den Opfern des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gedacht hatten, sangen sie im November parallel zur Maueröffnung nun vom Einsturz des Systems: Wir leben in der Bakschisch-Republik und es gibt keinen Sieg. Schwarz-Rot-Gold ist das System, morgen wird es untergehen. Im Dezember stand der Song als erste Veröffentlichung eines bandeigenen Labels in den DDR-Plattenläden. Als besondere Provokation hatte die Band Ausschnitte aus einer Ulbricht-Rede, aus der Internationale und aus anderen DDR-Heiligtümern in ihren Song eingeblendet.
Die Übereinstimmung mit den Tauschwilligen aus der Arbeiterklasse hat das den Freundinnenbedingungen der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geschlossen, was in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.
Das Volk des Württemberg verfallen und es könnte alles falsch gewesen sein.
Es könnte alles falsch gewesen sein, sang die Ostberliner Gruppe Herbst in Peking als Resümee über den Staat, in dem die Musiker aufgewachsen waren, die Bakschich-Republik. Über die anderen Bands, zu denen auch die Gruppe Herbst in Peking gerechnet wird, schrieb der in der DDR groß gewordene Journalist Lars Schmidt, Zitat: Am Vorabend der Wende brodelte es im musikalischen Untergrund der DDR. Punk, Ska, Darkwave, seit Mitte der 1980er Jahre war in der Subkultur eine blühende Musikszene entstanden. Im März 1986 bekamen die anderen Bands, wie zum Beispiel Die Art, Feeling B oder Sando, im staatlichen Jugendradiosender DT64 in der Sendung Paroktikum ihre Plattform. Für die einen ein Versuch staatlicher Vereinnahmung, für die anderen ein Forum für unangepasste Musik aus der DDR und dem Rest der Welt. Auf jeden Fall aber ein so starker Publikumsmagnet, dass das staatliche Plattenlabel Amiga 1988 einen LP-Sampler unter dem Titel Die anderen Bands veröffentlichte. Zitat Ende. Mit einem Ausschnitt aus dem Titel Ich such die DDR der Fun-Punk-Band Feeling B aus Ost-Berlin geht dieser Kramladen von und mit Volker Rebell zu Ende. Das war Teil 1 zum Thema, der Soundtrack zum Mauerfall. Dieser erste Teil beschäftigte sich mit der DDR-Musikszene. In Teil 2 geht es dann um den Anteil der Musikszene des Westens am Soundtrack zum Mauerfall. Und zum Schluss heißt es also, ich such die DDR und keiner weiß, wo sie ist.